So, guten Morgen. Hier wurde schon ordentlich gespoilert, worum es heute geht. Seelisch vorbereitet. Ich bin die Woche auf ein Video gestoßen von Ed Sheeran, wo er das hier gesagt hat. Man lernt überhaupt nichts von Erfolg. Gar nichts. Alles, was du gelernt hast, hast du aus deinen Fehlern herausgelernt. Und das stört mich so an dem Zustand unserer Welt heute, dass niemand mehr über Fehler redet. Es ist so eine Schande geworden, etwas falsch zu machen. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Jeder berichtet nur noch über seine Erfolge. Aber die Wahrheit ist, dass jeder Erfolg das Ergebnis von hunderten Fehlern ist. Und ich denke mal, es ist schon was Wahres dran, an das, was er sagt. Ja? Wir haben alle unsere Geschichten. Ja? Jeder von uns hat schon urviel erlebt. Ja? Aber wenn wir so zusammenkommen, dann erzählen wir immer nur diese eine Art von Geschichten. Ja? Da, wo wir vielleicht gut dastehen, wo wir von den Dingen, die uns gut gelungen sind, die Sachen erzählen wir vielleicht von den Leuten, die wir kennen, die ein gutes Licht auf uns werfen und so weiter. Aber jeder von uns hat auch diese anderen Art von Geschichten, die man nicht so gerne erzählt. Ja? Und meistens sind das eher traurige Geschichten über Misserfolge, Dinge, die man nicht gut gemacht hat. Aber eigentlich, in Wahrheit, sind eigentlich das gerade die wirklich interessanten Geschichten. Nämlich die, aus denen man wirklich auch für sich etwas lernen kann. Und wo man meistens auch selber sehr, sehr viel daraus gelernt hat. Oder noch lernen kann. Und eigentlich tut der heutige Bibeltext genau das, was Ed Sheeran sich wünscht. Wir erfahren, wie eine hochgelobte, gefeierte Persönlichkeit es einmal so richtig verbockt. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass uns die Bibel diese Geschichte so ganz unverblümt erzählt. Oder es ist ein Geschenk, das uns Mut machen möchte, auch über unsere eigenen Fehler zu reden. Wir sind auf unserer Reise durch die beiden Sammelbücher und heute kommen wir, wie gesagt, zu einer der bekanntesten Geschichten der Bibel. Wir befinden uns im 2. Samuel, Kapitel 11, und in dieser Übersicht ist das so genau die Spitze des zweiten Bogens. Also der erste Bogen ist so Aufstieg, Fall Sauls, der zweite Bogen ist Davids Geschichte und ihr ahnt schon, was da jetzt passiert. Am Beginn von Kapitel 11 war David am Höhepunkt eigentlich seiner Macht, seiner ganzen Karriere. Vom jüngsten Sohn, der übersehen wurde, vom Schafhirten wurde er zum Krieger, zum Anführer und schließlich zum unangefochtenen König, der sogar, wie wir letzte Woche gehört haben, die Nachbarländer in Schranken hält, in die Schranken weist. Aber am Ende von Kapitel 11 ist er ein Verbrecher. Ein Verbrecher, der sich mehrere Delikte schuldig gemacht hat. Machtmissbrauch, Betrug, Diebstahl, Verrat, Mord. Aber lest selbst. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch David schickte Joab mit seinen Leuten und dem ganzen Heer Israels los und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Raba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines Tages, es war schon gegen Abend, erhob sich David von seiner langen Mittagsruhe und ging auf der Tachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die badete. Sie war sehr schön. David befindet sich am Höhepunkt seiner Macht und das erkennt man unter anderem auch daran, dass er nicht mehr selber in den Krieg ziehen muss, er kann die anderen schicken, in den Krieg zu ziehen. Ja? Er kann gemütlich in seinem Palast zu Hause bleiben und lässt die Arbeit von den anderen erledigen. Stattdessen relaxt David in seinem großen Palast. Und wie man merkt, ist auch sein Zeitmanagement schon ein bisschen durcheinander geraten, denn er schlaft irgendwie den halben Tag und erst gegen Abend wieder munter, da wo euch die anderen schon wieder müde werden. Also geht er auf seiner Dachterrasse spazieren und plötzlich sieht er etwas. Er sieht, wie sich eine Frau wäscht. Und vor allem sieht er, wie schön sie ist. Und eigentlich beschreibt dieser ganze Text hier so wunderschön, wie Versuchung passiert. Wie sie funktioniert. Versuchung erwischt einen in der Regel so aus heiterem Himmel, dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet und noch in keinster Weise darauf vorbereitet ist. Am besten, wenn deine Rhythmen so komplett durcheinander sind und du nicht ganz so da bist, wie du normalerweise da bist, genau da erwischt sie dich. David ging spazieren und sah. Mehr war da noch nicht. Er sah. Und so landete David in seiner wörtlich erhöhten Position, in einer Situation, wo er sich ein bisschen entscheiden muss, was macht er jetzt? Schaue ich weg und gehe einfach weiter? Oder schaue ich genauer hin? Ich glaube, diese Szene wurde schon unzählige Male verfilmt. Kann man gar nicht zählen, wie oft, vor allem in den Köpfen von Männern. Und in diesen Fantasiefilmen wohnt Bathsheba in einem Luxushaus mit einem großen Pool auf dem Bach und regelt sich so halbnackt in der Sonne und blickt so verführerisch zum David hinauf. Aber all das steht hier eigentlich gar nicht. Wir Männer sind manchmal sehr schnell irgendwie so ein bisschen mit der Täter-Opfer-Umkehr. Und wir denken vielleicht ein bisschen, na, der arme David, der konnte doch gar nichts dafür. Ja, warum musste er unbedingt da jetzt warten und so weiter? Was soll er denn tun, wenn er sie sieht, ja, der Arme? Aber irgendwie so war es nicht. Und die Bibel erzählt uns ganz trocken einfach die reinen Fakten. Bathsheba wusch sich nur, sie badete. Und wie wir gleich lesen werden, war das sogar ein rituelles Bad, was sie vollzog. Sie fühlte sich komplett sicher und unbeobachtet. Es war David, der oben stand und heruntersah. Er war der Unsichtbare. Und der nun auch vor einer Entscheidung stand. Und gewissermaßen könnte das jetzt auch der Beginn der größten Liebesgeschichte irgendwie sein. Wenn nicht erstens sie verheiratet war und zweitens er. Wie viele Frauen hat er? Ich habe irgendwann bei 10 aufgehört bei ihm, bis zu diesem Zeitpunkt. Also David, du hast bereits so viele wunderschöne Frauen, die du dir alle ausgesucht hast. Was wirst du tun? Ja, und David entschied sich, einen kleinen Schritt weiterzugehen. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte ihm, das ist doch Bathsheba Bat Eliam, die Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die vorgeschriebene Reinigung nach ihrer Monatsblutung vorgenommen. Danach ging sie in ihr Haus zurück. Das war jetzt eigentlich nicht nur ein Schritt, das waren 3 Schritte. David holt Informationen über sie ein und erfährt, dass sie bereits einem anderen Mann gehört. Aber trotzdem lässt er sie holen. Und dann schläft er mit ihr. David nutzt seine Macht als König und holt sich Bathsheba ins Bett. Das ist Machtmissbrauch. Das ist purer, reiner Machtmissbrauch. Vielleicht denken jetzt ein paar, dass Bathsheba ja nicht hätte kommen müssen. Und warum hat sie nicht einfach Nein gesagt? Aber eigentlich hatte sie diese Option nicht. David war ihr König und sie war seine Untertanen und verpflichtet, ihm zu gehorchen. Und eigentlich war es die Aufgabe des Königs, das Recht seiner Untertanen zu schützen. Aber das tat David nicht. Und so führte er Bathsheba in ein Dilemma hin. In ein Dilemma, entweder ihrem eigenen König nicht zu gehorchen oder sich zu fügen Und damit war da nicht so ein Gebot? Eins von diesen 10 Geboten, was irgendwie in diese Richtung irgendwas sagt? Du sollst dich deines Nächsten... War das Frau? War das wirklich Frau? War das nicht Photovoltaikanlage oder Rasenmäher oder so? War das wirklich Frau? Sollst dich deines Nächsten... Frau? Okay. Ah, wirklich? Ach. Und so führte er Bathseba in dieses Dilemma hinein. Und jeder, der schon einmal so eine Situation erlebt hat, dass er von einer ihm übergestellten Person in eine Situation geführt wird, wo er eigentlich merkt, das ist falsch, aber gleichzeitig muss ich der Person gehorchen. Ja? Dieses Gefühl, diese Ohnmacht, ja, du hast keine Ahnung, was das in einem Menschen kaputt macht. Also jeder einer von Missbrauch erlebt hat, weiß das, ja, was das in einem selber kaputt machen und anrichten kann. In unserer Geschichte ist David der Täter. König David hätte niemals Bathseba in so eine Situation bringen dürfen. Aber er tat es. Vermutlich, um seine Lust nach Schönheit zu befriedigen. Und das ist Missbrauch. Und hier erfahren wir auch, warum sich eigentlich Bathseba da gebadet hat. Es war die vorgeschriebene Reinigung nach der Monatsblutung. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was uns das jetzt sagt, ob jetzt David hier ganz besonders schlau war, dass er genau zu dem ungefährlichsten Zeitpunkt sozusagen mit ihr schläft, oder ob es besonders dumm war. Aber auf jeden Fall ist dann etwas passiert. Aber die Frau wurde schwanger. Sie schickte jemand zu David und ließ ihm ausrichten, ich bin schwanger. Diese eine Nacht hat Folgen. Und ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bewundere Bathseba, wie sie darauf reagiert. David trägt die volle Verantwortung für das, was passiert ist, und sie entlässt ihn nicht daraus. Sie schickt ihm eine SMS, ich bin schwanger. Und überlässt es jetzt ihm. Was tun wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und ich kann mir vorstellen, dass David bei dieser SMS etwas bleich geworden ist. Bis dahin war alles eine ganz heimliche Sache gewesen. Ja? Eine ganz heimliche Sache zwischen David und Bathseba. Aber nun weiß er, dass in ein paar Monaten Folgen sichtbar sein werden. Ja? Was machen wir? David überlegt und kommt auf diese Idee. Da schickte David eine Botschaft zu Joab. Lass den Hethiter Uriah zu mir kommen. Und Joab tat es. Als Uriah zu David kam, erkundete sich der König nach dem Ergehen Joabs und des Heeres, nach dem Stand des Krieges. Und dann sagte er zu ihm, geh nach Hause und wasche die Füße. Und als Uriah den Palast verließ, wurde ein Geschenk des Königs hinter ihm hergetragen. Doch Uriah ging nicht nach Hause, sondern übernachtete bei den Dienern seines Herrn am Palasteingang. Mist. Als David gemeldet wurde, dass Uriah nicht nach Hause gegangen war, fragte ihn, warum bist du nicht nach Hause gegangen? Du hast doch einen langen Weg hinter dir. Und Uriah antwortete David, die Lade und die Männer von Israel und Juda wohnen in Zelten. Selbst Joab, mein Herr, und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld. Und da sollte ich in mein Haus gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du lebst, bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. Da sagte David zu Uriah, so bleib auch heute noch hier. Morgen lasse ich dich gehen. Also blieb Uriah an diesem und am folgenden Tag in Jerusalem. David lud ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken. Und er machte ihn betrunken. Aber am Abend ging Uriah wieder nicht nach Hause, sondern legte sich auf sein Lager bei den Dienern seines Herrn. David gibt sich ja alle Mühe, dass das, was passiert ist, irgendwie zu vertuschen. Aber wie sehr er sich auch bemüht, es funktioniert nicht. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand: Stellt Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Joab hatte die Stadt ständig im Blick und wusste, wo ihre besten Kämpfer standen. Und dort setzte er Uriah ein. Als die Belagerten einen Ausfall machten und Joab ein Gefecht lieferten, fielen einige von Davids Leuten und auch Uriah, der Hethiter, fand dabei den Tod. Joab ließ David über den Verlauf des Kampfes genau unterrichten, denn er sagte zu den Boten: Wenn du dem König alle Einzelheiten über den Kampf berichtet hast, dann wird er vielleicht wütend werden und dich fragen: Warum seid ihr beim Kampf so nah an der Stadt gerückt? Habt ihr nicht gewusst, dass sie von der Mauer auf euch schießen? Wer hat denn den Abimelech ben Jerubbaal geschlagen? War es nicht seine Frau, die den Marschen von einer Handmühle von der Mauer herab auf ihn warf? So kam er vor Tabe zum Leben. Aus welchem Grund seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Und dann sollst du sagen: Auch dein Diener Uriah, der Hethiter, ist tot. Der Bote ging zu David und berichtete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er sagte: Weil die Männer uns überlegen waren, machten sie einen Ausfall und griffen uns auf freiem Feld an. Doch wir drängten sie bis dicht ans Stadttor zurück. Da wurden wir von den Schützen auf der Mauer beschossen und einige von deinen Leuten starben. Auch dein Diener Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sagte David dem Boten: Richte Joab aus, nimm die Sache nicht so schwer, denn das Schwert frisst mal so und mal so. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage über ihn. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Doch Jahwe missfiel sehr, was David getan hatte. Am Anfang war es nur ein Blick und am Ende Mord. Ich habe euch hier so eine kleine Übersicht gemacht über die einzelnen Schritte Davids, die er gemacht hat auf dieser Reise durch das Kapitel. Ich glaube, am Beginn schien David irgendwie nicht viel nachgedacht zu haben. Er ließ sich irgendwie von seiner Gier irgendwie, keine Ahnung, er ließ sich da irgendwie treiben. Und dann erkundete er sich nach der Frau und dann ließ er sie holen und dann schlief er mit ihr. Aber dann war Bathsheba schwanger und alles drohte sichtbar zu werden. Aber es gab die Hoffnung, dass noch alles irgendwie vertuscht werden kann. Wenn nur der Uriah, dieser gehörnte Ehemann, noch schnell noch auch noch mit Bathsheba schlief, innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat, in der befristeten Zeit halt, ja, dann würden alle denken, dass es sein Kind ist und alles ist gut. Also schickte er die Botschaft an Joab, damit er Uriah nach Hause schickt. Und er empfängt Uriah und schickt ihn nach Hause zu seiner Frau. Und er geht nicht. Und dann ladet er Uriah zum Essen ein, macht ihn betrunken, alles Mögliche. Aber es funktioniert nicht, es ist wie verhext. Und David ist immer verzweifelt. Ich denke, spätestens hier war David sehr wohl bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber irgendwie sah er keinen anderen Ausweg mehr, als alles zu vertuschen. Aber je mehr er es versuchte, desto schlimmer wurde es. Zuerst muss er dem gehörnten Ehemann so ganz freundlich begegnen und so tun, als ob nichts wäre. Eine Konversation führen und so weiter. Ich frage mich, was da in David alles abgestorben ist, wie er das machen musste eigentlich. Ja? Und dann merkt er, wie treu dieser Mann ihm dient. Ein paar Kapitel früher hat er, das war es doch David, der gesagt hat, wie unfair es ist, dass Gott in einem Zelt schlafen muss. Und nun zieht Uriah denselben Vergleich, ja, wie unfair es ist, dass Gott und alle Völker, Israel und der Joab und die Soldaten alle in Zelten schlafen muss, ja, und da kann er doch nicht nach Hause gehen, in einem normalen Bett schlafen. Und dann ladet David ihn zum Essen ein und macht dasselbe, was er ein paar Kapitel vorher mit Mephibosheth gemacht hat. Auch da hat er ihn zum Essen eingeladen, also einen Tisch eingeladen. Aber damals war es ein Zeichen der Liebe und der Güte. Und jetzt macht es David heimtückisch, um seinen Fehler zu vertuschen. Und genau das alles macht die Sünde mit uns. Sie drängt uns in die Enge, verspricht uns Freiheit, aber in Wahrheit fesselt sie uns und bindet sie uns. Und sie macht uns blind und taub. Ich glaube, wir tun uns jetzt ein bisschen leicht. Wir können das Ganze jetzt von außen betrachten. Ja? So ganz nüchtern von außen. Wie hätte David aus diesem Teufelskreis ausbrechen können? Was fällt euch ein? Wo hätte er auf welche Art und Weise irgendwie ausbrechen können aus diesem Teufelskreis?
Jedenfalls je früher, desto besser.
Je früher, desto besser, ist klar, ja. Aber ja, okay. Das war nämlich genau, einfach nicht weiter hinschauen, genau. Richtig. Wo wäre noch ein Austrittspunkt gewesen?
Einfach das sein lassen und nicht weiter nachforschen.
Okay, genau, nicht weiter nachforschen, genau. So, jetzt hat er nachgeforscht. Wo wäre der nächste Austrittspunkt?
Sie ist verheiratet.
Richtig. Das wäre eigentlich auch schon ein sehr guter Grund gewesen. Na gut, dann doch nicht. Richtig. Wo wäre der nächste Austrittspunkt?
Sie nicht holen zu lassen.
Sie nicht holen zu lassen. Richtig, ja. Der nächste?
Mit ihr nicht zu schlafen.
Ja, auch das, ja, genau.
Ständig. Immer wieder ständig.
Immer wieder ständig.
Wäre eigentlich ein Ausweg gewesen.
Richtig, ja. Und jetzt gehen wir mal da noch ein bisschen weiter, ja. Also wo ihr einfach merkt, es funktioniert nicht. Dass man das den Uriah dazu bringt, dann nach Hause zu gehen und seinen Job zu machen. Ja? Was wäre da ein Ausgangspunkt gewesen?
Er hätte dann seine Schuld zugeben müssen und den Uriah und die Batseba verzeihen bitten.
Ja.
Also es war ja schon geschehen, also er kann es nicht ungeschehen machen.
Genau, es war geschehen, es wird auch sichtbar werden. Er hätte es einfach von sich heraus schon sichtbar machen können. Ja, genau. Das hätte ihn komplett von dem ganzen Druck befreit, weil es war der Druck, es zu vertuschen. Das war ja der Druck. Ja. Aber wenn er es von sich aus sichtbar macht, nimmt das mal schon den Druck weg. Er muss dann auch mit den Folgen zurechtkommen. Ja. Aber ja. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, eigentlich auf diesem ganzen Weg, er war eigentlich ziemlich alleine, oder? Wir hören nicht, dass irgendjemand da irgendwelche Tipps gegeben hat, ihn irgendjemand beraten hat. Wir hören nicht, dass er das mit irgendjemandem geteilt hätte oder einen Rat eingeholt hätte. Oder gebetet hätte, richtig.
Was?
Das stimmt. Ja, genau. Richtig, ja. Also wir merken wirklich, wie er komplett, wie so ein Trichter, ja, komplett blind nur noch diesen einen Weg sieht und irgendwie verzweifelt sucht, wie schaffe ich das, dass es wirklich einfach vertuscht wird. Ja?
Er möchte selber schaffen.
Genau. Und das ist, was Sünde im Grunde tut. Es möchte uns unseren Blick verengen. Es möchte uns gefangen nehmen und fesseln. Meine Gedanke war jetzt währenddessen, ich lasse so ein Seil durch euch durchwinden, ohne dass er es merkt und plötzlich seid ihr alle gefesselt. Weil das ist, glaube ich, das, wie er sich auch gefühlt hat. Ja? Er war komplett irgendwie gebunden und gefesselt, obwohl er eigentlich hätte frei sein können. Ja? Aber egal, was er tut, es hat diese Fesseln eigentlich nur enger gemacht und auch weiter von Gott weggebracht. Weil das ist eigentlich das große Ziel der Sünde. Sie möchte uns von Gott weg. Einen Schleier, eine Wand zwischen uns und Gott bringen. Sie macht uns blind und taub. Und David sieht nicht oder will nicht sehen, wie treu dieser Mann ihm folgt, dass er hier einem vorbildlichen, wertvollen Mann gegenübersteht. Eigentlich war der Urias sozusagen eigentlich genau, also wenn alle Männer Israels genauso wären wie er, das wäre der Traum, oder? Und er will nur vertuschen und dann sieht er nur noch einen einzigen Ausweg. Urias muss weg. Wenn er weg ist, dann kann ich mir Bathsheba als Frau nehmen und alles ist gut. Und so schreibt er diese Botschaft an Joab. Der Joab. Also das ist quasi der Feldherr von David, also gewisserweise auch ein Freund und Ding. Wenn man jetzt ganz genau sagt, könnte man vielleicht sagen, okay, diese erste Botschaft an Joab, damit er nach Hause kommt, das war vielleicht so ein Hilfeschrei unter Männern. Also es war nicht, also das ist so wie Männer um Hilfe schreien. Sie sagen nicht, ich brauche Hilfe. Ja? Sie tauchen einfach irgendwie auf, tun irgendwas, keine Ahnung, aber sie sagen niemals, dass sie Hilfe brauchen. Ja? Aber es könnte ein versteckter, was mache ich jetzt, Ding sein. Ja? Und er schreibt jetzt an Joab den Befehl, Urias zu töten. Das ist ein eindeutiger Mordbefehl. Ja? Und Joab hätte eigentlich ihm zurückschreiben können, gibt es keine bessere Idee. Er hätte eigentlich, und Joab tut es nämlich, ein paar Kapitel später, dann tut das Joab. Er widerspricht David und gibt ihm einen Vorschlag, was er machen soll. Ja? Warum macht er das jetzt nicht? Oder vielleicht macht er das dann später, weil er dann drauf kam, er hätte es jetzt auch tun sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Richtig, ja. Genau. Ist auch recht fies. Aber was noch fieser ist, David schreibt diese Botschaft von Joab und wer überbringt die Botschaft? Urias. Urias überbringt sein eigenes Todesurteil an Joab. Und allein diese Tatsache beweist, wie sehr David Urias vertrauen konnte. Er konnte ihm eine Botschaft an seinen General geben und wusste, er wird sie nicht lesen. Er wird sie verschlossen Job überbringen. Also David wusste, wie sehr man sich auf diesen Mann verlassen kann. Und dann befiehlt er genau diesem Mann, in den Rücken zu fallen und zu verraten. Was muss da in David alles abgestorben sein, dass er so etwas tun konnte, oder was ist alles, ist in dem Moment alles abgestorben, wie er das getan hat. Ja. Eigentlich hat David damit alles auch verraten, woran er selber eigentlich glaubt. In gewisser Weise führt uns jetzt 2011 vor Augen, wie schnell es gehen kann, dass man sich in Sünde verstrickt. Und dieser Text sollte uns vor allem einfach demütig machen, weil das kann eigentlich jedem von uns passieren. Jeder von uns hat dieses Potenzial, dass so etwas passieren könnte. Und jeder einzelne Schritt führt David dorthin, wo die Sünde uns haben will. Weg von Gott, blind für Alternativen und gefangen und gefesselt, ausgeliefert. Und wie wir festgestellt haben, David hätte eigentlich jederzeit aus diesem Teufelskreis durchbrechen können, indem er sich einfach der Wahrheit stellt. Indem er einfach zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat. Indem er einen Schritt auf das Licht zumacht. Ich weiß nicht, mit welchen Dingen du gerade kämpfst. Wo du gefangen und gefesselt bist. Aber ich weiß, dass alles, was wir vor Gott in sein Licht bringen, wieder heil werden kann. Alles, was wir in sein Licht bringen, kann wieder heil werden. Wir wir geben oft so viele Dinge. Der Punkt ist nur der, man kann ehrlich immer nur das geben, was man hat. Und manchmal denken wir, ja, wir geben von unserem Gewinn, von unseren Erfolgen, von unserem Talent, all diese guten Dinge. Ja? Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du drauf kommst, eigentlich habe ich nichts zu geben, außer Angst, außer Schmerz, außer einem Versagen, außer Dinge, die kein Mensch sehen will und ganz sicher nicht Gott sehen will. Aber die Wahrheit ist, dass wenn wir genau diese Dinge Gott bringen, genau die Dinge, dass dann Heilung passieren kann, dass dann Rettung passieren kann. David hat es in unserem Text so richtig verpockt. Aber zum Glück ist die Geschichte hier noch nicht zu Ende. Und deine ist es auch nicht. Amen.